Literaturradio Hörbahn. Abseits vom Mainstream.
Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wir sind wieder mit einer neuen Folge am Start von Rausgefischt und Vorgestellt. Und dieses Mal hat uns der Markus ein Buch mitgebracht von Barbara Tuchman. Barbara Tuchman ist eine Historikerin, die in Amerika gelehrt hat. Das Buch, was wir heute vorstellen, ist das Zimmermann-Telegramm. Wir versuchen heute, euch dieses Buch nahezubringen, und der Markus wird euch auch sagen, warum es sich lohnt, dieses Buch zu lesen. Markus, das Buch ist 1958, meine ich, veröffentlicht worden. Wie kam es dazu, dass du es wiederentdeckt hast?
Dieses Buch erschien in den späten 50ern. Barbara Tuchman war zu der Zeit im Zenit ihrer Karriere als Historikerin. Damals war dieses Thema, auch wenn es der Erste Weltkrieg war, der Zweite Weltkrieg war ja nun auch schon länger vorbei, immer noch sehr, sehr aktuell und hat damals die Historie sehr beschäftigt. Ich habe zum ersten Mal von dem Buch in den 80ern gehört. Damals stand es in unserer Bücherei. Es wurde meines Wissens nie ins Deutsche übersetzt.
Vielleicht die Autorin. Sie ist Historikerin. Ich meine, in den 50er Jahren, sie ist berufstätige Frauen überhaupt, waren verdammt selten in den USA der 50er Jahre und noch mehr dann in dieser hohen akademischen Position. Möchtest du über Tuchman, vielleicht über den Hintergrund und so weiter, noch was schildern?
Ja, so sehr viel, muss ich gestehen, weiß ich gar nicht über sie. Was vielleicht interessant ist, sie war die Nichte von Henry Morgenthau, also dem amerikanischen Finanzminister während des Zweiten Weltkrieges, in Deutschland wohl bekannt durch den Morgenthau-Plan. Sie schlug dann eine akademische Karriere ein, hat sich wohl längere Zeit aber auch als Hobbyhistorikerin betätigt, bevor sie sich dann erstmal ihrer Familie widmete. Sie hat viele interessante Bücher geschrieben, Der ferne Spiegel über das europäische Mittelalter, und es besticht durch ihre Detailkunde und dass sie manchmal ganz überraschend Neues zutage fördert, was auch in der aktuellen Diskussion Berücksichtigung findet. Also so gesehen ist sie in gewisser Weise eine Ausnahmeerscheinung unter den amerikanischen Historikern.
Es ist auch ganz interessant, ich habe sie auf Interviews in YouTube gesehen, aus den 80ern, 90ern, vor allem aus den 80ern, zu Präsidentschaftswahlen und Co. Und da hat sie auch eine sehr klare politische Meinung gehabt, insofern wie damals noch, wie hängt PR mit Wahlverhalten, mit Demokratie und so weiter zusammen. Sie ist dann als ältere Dame natürlich schon interviewt worden, aber das ist, lohnt sich durchaus, ihre Stimme und ihre Persönlichkeit dadurch auch etwas kennenzulernen. Das Zimmermann-Telegramm. Natürlich haben wir das alle wahrscheinlich schon mal kurzzeitig gehört gehabt. War ja damals noch, früher ging man davon aus, das war das entscheidende Ereignis, warum die Amerikaner in den Ersten Weltkrieg eingetreten sind. Heutzutage ist das Ganze etwas überholt. Wobei auch Barbara Tuchman geht noch davon aus, dass dem so ist. Also sie schildert auch die in ihrem Buch das Zimmermann-Telegramm als einen der Auslöser dafür, dass Amerika in den Krieg eingetreten ist. Wollen wir erstmal, würde ich sagen, wir beleuchten mal den Hintergrund. In welchem Jahr befinden wir uns? Ganz kurz erklärt, wie sieht die Weltsituation aus? Wir haben Deutschland, wir haben USA, wir haben Großbritannien und wir haben Mexiko. Und das Dritte, was wir vielleicht jetzt noch gleich mit hineinnehmen können in den Kontext, wer war Zimmermann?
Ja, fangen wir mal mit der ersten Frage an. Wir befinden uns im Jahr 1917, genau gesagt im Januar. Die Situation ist für Deutschland, den deutschen Generalstab, ziemlich ernüchternd, denn man muss nun versuchen, relativ schnell diesen Krieg zu Ende zu bringen. Man hat sich im Geheimen Rat schon entschlossen, den unbeschränkten U-Boot-Krieg, den man mit Rücksicht auf die USA eingestellt hatte, erneut aufzunehmen. Das war bereits beschlossene Sache. Man versuchte auch im Osten, den Krieg mit Russland zu beenden. Dazu kommen wir noch später kurz. Und da tritt nun eine Figur auf, die später nie mehr eine Rolle spielt, nämlich Arthur Zimmermann. Das war der Außenstaatssekretär, also das kann man heute mit dem Außenminister vergleichen, der erste Nichtadlige in dieser Position, gesegnet durch ganz besonderen Ehrgeiz. Historisch lässt sich aber eines feststellen: Mit Arthur Zimmermann beginnen die großen subversiven Aktionen. Er steckt eigentlich hinter jeder außenpolitischen Intrige. Er ist beteiligt am Osteraufstand in Irland. Er ist, und das soll sein späteres Meisterstück werden, einer der Hauptprotagonisten der Oktoberrevolution in Russland. Das heißt, der Entscheidung, Lenin nach Russland einzuschmuggeln. Ja, und er steckt eben auch hinter dieser besonderen Aktion, nämlich für den Fall des Kriegseintritts der USA, Mexiko und Japan als Partner zu gewinnen für eine mögliche Invasion.
Er hat zwar den Eintritt der USA vorhergesehen, aber er wollte schon vorbauen, was zu tun ist, wenn tatsächlich USA eintritt. Oder dachte er, er hätte den Eintritt noch verhindern können mit dem Telegramm?
Nein, ganz sicher nicht. Also dass mit der Wiederaufnahme des unbeschränkten U-Boot-Krieges der amerikanische Kriegseintritt sicher ist, war ihm völlig klar. Allein das zeigte schon, dass die Depesche eigentlich kein ausschlaggebendes Kriterium war. Es war letztlich der unbeschränkte U-Boot-Krieg.
Ja. Und diesen unbeschränkten U-Boot-Krieg, den schildert auch Tuckman schon in ihrem Buch.
Ja.
Aber sie verkennt, würde man heute sagen, tatsächlich, dass das mehr Auslöser gebracht hat zum Kriegseintritt der USA als wieder die Zimmermann-Depeschen.
Sie verkennt das meines Erachtens überhaupt nicht. Mhm. Ja, ihr ist das durchaus bewusst, aber sie überbewertet die Rolle des Zimmermann-Telegramms.
Okay.
Ja, und es kommt noch was dazu. Ich darf es vielleicht an der Stelle sagen, das Buch hat exakt 200 Seiten. Auf Seite 200 schreibt sie was ganz Interessantes, was sonst auf den restlichen 199 Seiten keine Erwähnung findet. Nämlich für die USA war es der letzte Augenblick, in den Krieg einzutreten. Da muss man ja fragen, wofür? Heute sind sich die Historiker einig. Es ging natürlich auch darum, die Niederlage Englands und Frankreichs zu verhindern. Beide Länder waren bis über die Ohren verschuldet bei den USA. Wie hätten die USA sonst ihr Geld wieder kriegen können? Also heute weiß man, und es ist historisch gesichert, dass es natürlich auch darum ging, salopp gesagt, seine Schuldner vorm Absaufen zu retten.
Also das heißt, wir haben hier also die Motivlage für den Eintritt waren wohl dann eher die Schulden, die Frankreich und England zu unterstützen, damit die wieder aufgebaut werden können als Länder und so weiter. Aber jetzt haben wir Zimmermann und Zimmermann sitzt wo zu der Zeit, wo er das Telegramm, wo er auf die Idee kommt, ein Telegramm zu schreiben? Wo ist er?
Herr Zimmermann sitzt natürlich in der Stadt, wo in Deutschland alle Beschlüsse gefasst werden, nämlich in Berlin, und zwar im Auswärtigen Amt. Und da wird ihm aus seinem Stab von einem Sekretär der Vorschlag vorgelegt, man möge doch Mexiko, was mit den USA in herzlicher Abneigung vereint war, es gab ständig Grenzkonflikte, man möge doch versuchen, auf geheimem Wege Mexiko als Partner zu gewinnen. Und, was häufig übersehen wird, Japan. Japan war ja auch in der feindlichen Kriegskoalition. Traditionell hatte aber Deutschland mit Japan gute Beziehungen. Und man unternahm einige Bemühungen schon in Schweden mit geheimen Treffen mit japanischen Attachés, Japan aus dieser Koalition herauszubrechen. Letztlich, also stark vereinfacht, wollte man Japan und Mexiko Gebietsabtretungen in den USA anbieten.
Und da eben kommt es zu einem Telegramm. Diese Idee, Mensch, liebes Mexiko, also was drinsteht in dem Telegramm, im Zimmermann-Telegramm, basically war die Idee, liebes Mexiko, wir haben hier, wenn die USA wirklich in den Krieg eintreten, stellt euch auf unsere Seite. Und jetzt kommt der Witz eigentlich an dem Telegramm. Im Übrigen werden wir euch dann später, also wir Deutschen werden euch Mexikaner, in euren Bestrebungen, Texas und Arizona, die beiden Staaten, die, ich glaube, es war Texas und Arizona, die beiden Staaten, die ihr verloren habt, oder New Mexico, Texas und Arizona, die Staaten jedenfalls, die ihr verloren habt im amerikanisch-mexikanischen Krieg, wir helfen euch, die wieder zurückzubekommen. Die Idee ist absurd, also damals schon, weil das 100 Jahre her war und so weiter, aber trotzdem. Und dieses Telegramm wurde dann, und jetzt kommt das Interessante, weil da ist wirklich die Forschung heute weiter. Möchtest du sagen, was Tuckman in ihrem Buch noch schildert, wie kam dieses Telegramm in amerikanische Hände, laut Tuckman?
Deutschland war ja abgeschnitten vom weltweiten Telegrafensystem, insbesondere von den Unterseekabeln. Es gab ja eine britische Wirtschaftsblockade, die auch eine Nachrichtensperre beinhaltete. Das heißt, man konnte die USA nur über Funk erreichen, das war schwer genug. Oder aber man nutzte freie Leitungen, beispielsweise von Neutralen. Hier hat sich häufig Schweden heimlich angeboten, deutsche Nachrichten zu übermitteln. Oder aber eine freigeschaltete Leitung der amerikanischen Regierung, die für Deutschland reserviert war. Was die Amerikaner nicht wussten, war, dass die Briten eben diese amerikanische Leitung abhörten. Und über diese Leitung, und das ist natürlich schon sehr machiavellistisch, verschickte Arthur Zimmermann seine Einladung an die Mexikaner.
Genau, das hat Tagmann noch so geschildert, aber heute weiß man, dass es noch ein bisschen trickier lief. Und zwar hat man über das US State Department in Berlin, die dann natürlich auch eine Botschaft hatten, hat man das Telegramm, kodiert natürlich, an diese übergeben und gebeten, liebe USA, bitte bringt doch dieses Telegramm zu unserem Botschafter in die USA. Die USA waren damals noch neutral. Also der Witz an der Geschichte ist, dass quasi die USA gebeten wurden, das kodierte Telegramm zu versenden für Deutschland an die eigene Botschaft in Washington. Das war auch schon öfter der Fall. Also diesen Kanal haben die öfter genutzt. Dann haben die USA dieses Telegramm erstmal nach Kopenhagen und dann nach London versendet. Und in London dann, aus der amerikanischen Botschaft, wurde es in die USA gesandt und dort dann wiederum der deutschen Botschaft zur Verfügung gestellt. Die Amis, muss man dazu sagen, konnten es noch nicht entkodieren. Die Briten haben bereits damals die gesamte Korrespondenz der amerikanischen Botschaft abgefangen und sozusagen schon mal so vorsichtshalber gesichtet. Das konnten sie natürlich den Amerikanern nicht sagen. Jetzt haben sich die Briten Folgendes einfallen lassen. Nachdem dann, sie konnten es nicht vollständig entkodieren, aber sie wussten schon, um was es geht. Sie wussten, es geht um Mexiko, sie wussten, es geht um ein Angebot. Das heißt also, sie gingen sowieso davon aus, dass dieses Telegramm weiter nach Mexiko versendet wird von der deutschen Botschaft in Washington aus. So, und jetzt haben sie gesagt, wir geben natürlich nicht zu, wir sind ja nicht wahnsinnig, dass wir die Amis in London abhören, beziehungsweise alle gesamte Schriftverkehr, der rausgeht und reingeht und alles, was sie kriegen können, abhören, sondern wir sagen, und das hat auch damals gestimmt, wir haben einen Spion im mexikanischen Telegrafenamt. Und genau das hat man dann so in den USA gesagt, schaut mal her, unser Spion, dem ist da was unter die Hände gekommen. Und so konnten die Briten den US-Amerikanern dieses Telegramm zuspielen. Das hat man aber, Tagmann hatte überhaupt nicht die Möglichkeiten, weil jetzt sind ja erst die ganzen, in den 50ern hat ja noch keiner seine Archive offen gelassen, da haben die Leute alle noch gelebt, die damals mitgearbeitet haben an diesen Spionagefällen und so weiter. Nun aber, also nochmal, der Inhalt des Telegramms war, liebes Mexiko, wenn ihr uns unterstützt im Krieg, werden wir euch helfen, eure Territorien in den USA wieder zurückzugewinnen. Wie kam das Telegramm an? Warum sagt Tagmann, das war ein Auslöser für den Eintritt der USA in den Ersten Weltkrieg?
Arthur Zimmermann hat natürlich sofort zugegeben, dass er dieses Telegramm abgesandt hat. Er hätte es schlicht und einfach nur abstreiten müssen. Ja, es gab auch viele Unterstützer des Deutschen Reiches in den USA, die dringendst dazu rieten. Hat er nicht getan. Es ist bis heute noch nicht so ganz geklärt, warum er ausdrücklich einräumte, dass er, ich sag's jetzt mal salopp, dieses frivole Angebot an Mexiko gemacht hat. Politisch war es durchaus nachvollziehbar. Du fragtest, warum sie zu diesem Schluss kommt. Sie ist generell eine sehr vorsichtige Historikerin. Also sie arbeitet auch sehr wissenschaftlich. Ich denke, damals hat man die Situation noch falsch interpretiert. Und wie du ganz richtig sagst, es gab ja noch viele Leute, die lebten. Beispielsweise eine Person, die damals tief verstrickt war in die Intrigen vor Ort, Franz von Papen. Der lebte zu der Zeit noch. Ja, der hat in den USA diverse Sabotageaktionen als deutscher Militärattaché geleitet, insbesondere die berühmte Black-Tom-Verschwörung. Also das mag erklären, dass die Zimmermann-Depesche überschätzt wurde. Sie hatte eine gewisse Wirkung in der Presse. Ja, sie wurde aber innerhalb der Presse und der Bevölkerung oft eher amüsiert aufgenommen. Und das, was Tagmann schreibt, nämlich, dass dies die Meinung oder die Stimmung vollkommen zu Ungunsten Deutschlands gedreht hat, ist schlicht falsch. Ja, also die pro-britischen Zeitungen waren pro-britisch, da hätte es keine Zimmermann-Depesche gebraucht. Die isolationistischen oder die kriegsvermeidenden Zeitungen waren weiterhin auf Isolationskurs. Also letztlich wurde diese Zimmermann-Depesche eher als belustigend aufgenommen.
Also vor allen Dingen habe ich mal gelesen von den Zeitungen der West-USA, die haben darüber gelacht. Also die waren sowieso gegen den Kriegseintritt der USA. Aber die haben auch drüber gelacht. Ich meine, was das kleine Deutschland bietet Mexiko an, dann in den USA, also quasi am anderen Kontinent, noch Krieg zu führen und sich zu unterstützen. Also die haben darüber gelacht, dass Mexiko sowas überhaupt ernst nehmen kann.
Ganz kurz mal einhaken, dieses kleine Deutschland war bis an die Zähne bewaffnet, ja. Und es kommt natürlich noch dazu, dass vor Ort, ja, gab es also viele deutsche Aktionen, auch die mexikanisch-amerikanischen Grenzzwischenfälle mit Pancho Villa. Da wurde nie ganz geklärt, inwieweit hier nicht möglicherweise Deutschland als Sponsor dahinter steckte.
Wobei, ich glaube, das kleine Deutschland ist richtig, das ist eigentlich eine amerikanische Sicht, die erst viel später aufgetreten ist dann. Aber die Amis wussten aber auch eines, wenn sie eingreifen, können sie den Krieg so beeinflussen, dass sie entweder, also dass sie für Frankreich und England den Sieg erringen können. Ja. Also das war denen schon klar, dass Deutschland dann keine Chance mehr hatte und dann aber auch, also ich glaube nicht, dass sie dann noch Angst hatten davor, dass Deutschland ihnen in Mexiko gefährlich werden könnte. Das glaube ich nicht mehr. Noch eine andere Sichtweise schreibt Tuckman dazu, ob Mexiko, wie in Mexiko der ganze Vorfall aufgefasst wurde?
In Mexiko, ja, wie du schon gesagt hast, Mexiko wurde eigentlich eher, war schwach. Ja, das heißt, innerhalb Mexikos waren es ja, ich sag jetzt mal etwas überspitzt, konkurrierende Bankenchefs, die durchaus mit Deutschland sympathisierten, aber wussten, dass sie letztlich gegen die USA als direkten Grenznachbarn keine Chance hatten. Ja, von daher, ja, es stimmt, Mexiko wurde letztlich nicht ernst genommen. Mexiko konnte sich nicht wirklich in diesen Krieg einschalten.
Aber wie wurde es aufgenommen? Also dann hieß es muss ja irgendwo dann mal rausgekommen sein, hey, Deutschland hat uns ein Angebot gemacht. Gibt es dazu irgendwelche Aussagen? Weder vielleicht von Regierungsseite her, vielleicht auch von Bevölkerungsseite her. Die Zeitungen in den USA haben darüber geschrieben, dass, weiß ich mir ja auch, gestreut diese Information.
Also es kommt aus Mexiko interessanterweise relativ wenig, außer die Erklärung, dass man an einem solchen Bündnis aktuell nicht interessiert ist. Mhm. Ja, das waren natürlich sehr nebulöse Worte. Also Mexiko hat sich dann sehr schnell von dieser Bühne verabschiedet.
Interessant. Also ich würde sagen, das Buch von Tuckman lohnt sich, obwohl es natürlich heute im Übrigen von einem Buch von Thomas Bogart. Thomas Bogart ist selbst, heutzutage ist er, glaube ich, an der Military Academy, aber er war lange Wissenschaftler und hat sich für Spionagegeschichte interessiert. Ich glaube sogar an einem Lehrstuhl von dem Spy Museum in Washington gesponsert wurde und ist dann später zum Militär gegangen, also zu einer militärisch unterrichtenden Einheit. Er hat 2012 noch mal ein Buch geschrieben und konnte dann eben auf die Quellen, insbesondere die geheimdienstlichen Quellen von USA und vor allem auch von Großbritannien zugreifen. Warum würdest du sagen, Markus, lohnt sich immer noch, Tuckman zu lesen, obwohl sie vielleicht an Quellen und vielleicht auch die Auffassung von ihr überholt ist und manche Dinge noch anders eingeschätzt wurden von ihr, trotz der sorgsamen Arbeit?
Sie recherchiert einfach sehr sauber und sehr gut. Sie ist in vielen noch in alten Stereotypen gefangen, aber sie bemüht sich wirklich um Objektivität. Es ist einfach schön geschrieben, literarisch geschrieben. Es hat viele, viele Autoren jahrzehntelang beeinflusst, um mal was Lustiges zu benennen. Das Zimmermann-Telegramm wurde vom deutschen Geheimdienst unter der Chiffre 0075 geführt. Ian Fleming, wir alle kennen ihn als der Erfinder von James Bond, der im Zweiten Weltkrieg im britischen Geheimdienst gearbeitet hat, hat sich dann diese Chiffre, wir wissen es alle, für einen weltberühmten Agenten zum Vorbild genommen und hat die 5 weggelassen.
Aber schreibt doch über Tuckman schon?
Nein.
Nee, das ist ja gar nicht, weil Fleming hat seinen ersten James Bond später veröffentlicht.
Weiß gar
gute
nicht.
Frage, gute Frage.
Was ich bin kein James Bond-Fan.
Aber hat er das noch in den... Naja, das könnte fast zeitgleich gewesen sein.
Also
in den 50ern?
Ja.
Das ist dann für unser Publikum, beziehungsweise für unsere Zuhörer mal zum Nachrecherchieren. Jedenfalls wirklich witziges Randnotiz. Fleming saß wohl tatsächlich als Attaché, glaube ich, hat das genannt. Und da wurde die Zimmermann-Depesche während des Zweiten Weltkrieges vorgestellt als Spionageakt, was kann man alles herausfinden über, so habe ich es zumindest verstanden und so habe ich es jetzt noch im Kopf. Und dann hat die 007 gleich mal kopiert für einen berühmten Agenten, späteren Agenten. Genau. Ja, ich würde sagen, dann haben wir unser Buch besprochen. Das wird wohl die letzte Besprechung für dieses Jahr sein. und wahrscheinlich sogar für den Winter, wenn man die Veröffentlichung mitnimmt. Deswegen wünschen wir unseren Zuhörern und Zuhörerinnen alles Gute, kommt gut durch den Winter und wir hören uns.
Hat dir die Sendung gefallen? Literatur pur, ja, das sind wir. Natürlich auch als Podcast. Hier kannst du unsere Podcasts hören. Anchor, Spotify, Apple Podcast, iTunes, Google Podcasts, radio.de und viele andere mehr.